Gold gilt den Menschen seit Jahrhunderten als Wertspeicher. Das kann man allein schon daran erkennen, dass Gold als Begriff im deutschen Sprachgebrauch durchaus Einfluss gefunden hat. Wir sagen beispielsweise, etwas ist Gold wert oder etwas lässt sich mit Gold kaum aufwiegen. Insofern ist es auch naheliegend, dass man sich mit Gold beim Thema Geldanlage beschäftigt. Und genau das wollen wir im heutigen Podcast tun. Mein Name ist Christoph Koos. Dieses Format heißt Kurs und Kompass. Und an dieser Stelle berichten wir euch jeden ersten Donnerstag im Monat zum Thema Geldanlage und versuchen euch das Thema ein bisschen näher zu bringen, ganz einfach und bodenständig. Heute habe ich den Klaus Niedermeyer eingeladen, meinen Kollegen, der bei uns die Investmentstrategie der APO-Bank leitet. Klaus, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Christoph.
Investmentstrategie sagt es ja schon so ein bisschen aus. Du kümmerst dich darum, wie man sein Geld investieren sollte, welche Strategie insbesondere auf einzelne Anlageklassen, und dazu zählt Gold ja als Anlageklasse, zutrifft. Und insofern, ja, gebe ich die Frage einfach mal direkt am Anfang an dich weiter. Warum fasziniert Menschen das Thema Gold seit vielen Jahrhunderten schon? Und gleichzeitig dann angeschlossen daran, warum ist das heute noch der Fall?
Ja, ich glaube, Gold hat auch eine extrem emotionale Komponente. Also klar, es glänzt, es ist relativ selten, aber es wird von vielen Menschen auch mit Wohlstand und Schutz irgendwie und Sicherheit verbunden. Also das sind schon Aspekte, die uns ja persönlich auch dann viel bedeuten. Und natürlich auch das Thema Beständigkeit ist auch nochmal damit verbunden. Gold fasziniert Anlegende bis heute, weil es auch ein knappes und weltweit akzeptiertes und historisch auch bewährtes Wertaufbewahrungsmittel ist. Ich glaube, das sind so die Aspekte, warum wir uns auch heute noch mit dem Thema Gold beschäftigen. Gold werden auch gewisse Eigenschaften einfach zugewiesen, die wir bei sonst anderen Metallen oder anderen Vermögensgegenständen vielleicht nicht so haben. Es bietet Schutz in Krisen, es ist ein Diversifikationsinstrument und was von vielen immer so gesehen wird, ist es ein Schutz vor Inflation. Das ist eigentlich gar nicht so das Wahre, sondern es ist eigentlich mehr ein Schutz bei Rezession.
Inwiefern?
Bei der Inflation ist es ja eigentlich der Fall, dass die Renditen steigen und so gesehen Gold unattraktiver wird, weil ich ja Alternativen habe, die attraktiver werden. Und deswegen, weil Gold ja von sich aus keine Rendite abwirft, ist in solchen Phasen meistens das gegeben, dass der Goldpreis darunter leidet. Und bei Rezessionen will ich ja Sicherheit haben, was ich vorhin schon mal sagte. Und dann ist der Hang dazu der Menschen, dass man in Gold investiert, immer wieder ein bisschen größer. Weil das transportable Gegenstände ja meistens sind, die ich auch dann gut mitnehmen kann, wenn es ganz, ganz schlimm kommen wird.
Hm. Du sagtest jetzt eben, es ist eine Art Krisenwährung, also in schwierigen Zeiten, turbulenten Zeiten auch an den Börsen, wenn es bei anderen Anlageklassen vielleicht auf und ab geht. Jetzt schaue ich gerade mal so auf die Entwicklung des Goldpreises in den, sagen wir mal, in den letzten Monaten. Die ging jetzt ja eher südwärts, also der Goldpreis ist gefallen. Die Welt befindet sich mehr in der Nebenkrisenmodus, würde ich mal behaupten. Wie passt das zusammen?
Völlig korrekt, Christoph. Also mit der Frage habe ich auch schon fast gerechnet, dass natürlich gerade die Zeit jetzt mal angesprochen wurde. Also wir haben gerade im Vorfeld vielleicht mal eine Phase gehabt, um ein bisschen weiter auszuholen, dass der Goldpreis über Monate oder Quartale ja extrem angestiegen ist, was aus unserer Sicht gerade auch den Grund hatte, dass Notenbanken extrem als Käufer am Markt aufgetreten sind. Was wir jetzt während des Iran-Kriegs dann auch gesehen haben, ist, dass Aspekte zum Schlagen gekommen sind, dass zum einen Notenbanken, die vorher auf der Käuferseite waren, jetzt eher auf die Verkäuferseite gewechselt sind, insbesondere der Iran selber, aber auch zum Beispiel die Türkei zu nennen, um ihre eigene Währung zu stabilisieren und um auch Devisen zu beschaffen, im Endeffekt damit sie zum Beispiel auch Energievorräte sich zulegen können. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das, was ich gerade schon gesagt habe, was wir ja auch im Iran-Krieg gesehen haben, ist, dass die Renditen wieder gestiegen sind, weil Inflationsängste durch die Energiepreisanstiege rausgekommen sind und wir deswegen dann auch wieder von der Seite das Gold vielleicht, weil es keine Erträge abwirft, wieder ein bisschen unattraktiver geworden ist.
Das heißt, du würdest jetzt grundsätzlich nicht von der Trendumkehr beim Thema Gold sprechen, was den Wert betrifft, sondern eher von Marktschwankungen, Turbulenzen?
Ja, aus unserer Sicht war der ist der Iran-Krieg, er läuft ja leider immer noch, hat stark dazu beigetragen, dass wir diese Korrektur am Goldmarkt gesehen haben. Natürlich war im Vorfeld vielleicht auch mal ein bisschen Gold-Hype-Übertreibung dabei, was wir beim Goldpreis gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz glauben wir fest daran, dass dieser Trend, dass die Nachfrage nach Gold anhält, auch mit Beendigung des Iran-Kriegs dann wieder anziehen wird. Und die, die jetzt zwischenzeitlich, wie die Türkei oder wie der Iran selber als Verkäufer aufgetreten sind, wieder auf die andere Seite aufwechseln und neben anderen Notenbanken dann im Endeffekt auch als Käufer auftreten und dementsprechend auch eine gute Unterstützung für den Goldpreis mitliefern werden.
Wie sollte ich als Anleger dann in so einer Situation reagieren? Sollte ich überhaupt auf solche Schwankungen beim Gold reagieren oder sollte ich sie aussitzen? Du sagtest natürlich auch, so ein bisschen fällt zumindest in den letzten Monaten diese Funktion der Diversifikation, also der Streuung durch Gold, ja so ein bisschen weg. Ne? Dadurch, dass es halt eben in Zeiten, wo es jetzt an den Märkten runtergegangen ist, auch tatsächlich dann der Goldpreis auch ein bisschen runtergegangen ist, halt aus anderen Gründen.
Ja, für uns ist es eine Marktkorrektur aus den genannten Gründen. Also für Anlegende würde ich jetzt nicht sagen, dass man das als Trendwende sehen sollte oder dementsprechend darauf reagieren sollte. Bei Gold, ähnlich wie bei Immobilien im Endeffekt auch, das sind Investments, die ich jetzt nicht kurzfristig tätige und auf kurzfristige Preiserhöhungen setze, Kurssteigerungen im Endeffekt setze. Wenn ich mir eine Immobilie kaufe, habe ich einen Anlagehorizont von in der Regel 10 Jahren, vielleicht sogar noch länger. Ähnliches, vielleicht nicht 10 Jahre, aber mindestens 5 Jahre würden wir beim Gold eigentlich auch ansetzen. Also wenn ich als Anleger in Gold kaufe oder Gold investiere, dann sollte ich auch diesen Anlagehorizont mitbringen und mich von aktuellen, temporären Sachen eigentlich dann auch nicht wirklich so beeinflussen lassen, dass ich sage, das entscheidet oder verändert meine Entscheidung, wie ich zum Gold stehe.
Es macht nicht so sicher, dass der Goldpreis, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren weiter steigen wird.
Also ob er jetzt die nächsten 5 Jahre konsequent weiter steigen wird, das kann ich natürlich auch nicht sagen, weil im Endeffekt, das ist für Gold typisch, habe ich jetzt nicht die Werte, woran ich eigentlich einen Goldpreis festmachen kann. Wenn ich eine Aktie habe, dann habe ich eine Dividende, die ich bewerten kann, also Ausschüttung im Endeffekt, die der Aktionär bekommt. Oder wenn ich eine Anleihe habe, dann habe ich auch einen Coupon, den ich bewerten kann. Sowas habe ich bei Gold ja im Endeffekt nicht. Aber nichtsdestotrotz glauben wir daran, dass dieser Trend, dass Notenbanken oder andere Länder sich vom Dollar loslösen wollen, dass sie sich unabhängiger machen wollen von den USA im Endeffekt, dass dieser Trend weiter anhalten wird. Und das haben wir in den letzten Monaten, Quartalen, wenn nicht sogar schon Jahren im Endeffekt sehr stark gesehen, dass gerade die Länder, die vielleicht jetzt nicht unbedingt zu den Freunden Amerikas gehören, Alternativen suchen zu dem, was sie bislang immer in US-Dollar-Staatsanleihen hatten. Dass sie jetzt sagen, okay, wir brauchen eine Alternative dazu. Ich sage mal, wie viele große Währungen gibt es auf der Welt? Neben dem US-Dollar, der mit Abstand die Nummer 1 ist, kann man vielleicht noch den Euro nehmen. Alle anderen Währungen, ob es nur die norwegische Krone oder der Schweizer Franken sind, die sind viel zu klein im Endeffekt, um als Alternative in Frage zu kommen. Und so gesehen glauben wir schon, dass dieses Thema Gold, dass sie also ihre Devisenreserven praktisch aus der Devise US-Dollar rausnehmen und in Dollar überführen, weiter anhalten wird. Und das hat man auch gesehen, die Zentralbankkäufe haben in den letzten Jahren enorm zugenommen und auch relativ unabhängig von dem Goldpreis im Endeffekt.
Okay, das heißt im Grunde genommen so die Funktion von Gold bzw. die Einflussfaktoren für Gold, das hat sich auch schon ein bisschen geändert jetzt, seit Donald Trump beispielsweise an der Macht ist und der US-Dollar schwächer wird als Währung. Das heißt, hat Gold eine neue Funktion bekommen für Geldanlegende?
Für Geldanlegende, insbesondere auch im institutionellen Bereich. Ich glaube, für uns Privatanleger hat sich vielleicht durch die Politik nicht ganz so viel geändert, aber gerade auf der institutionellen Seite. Vielleicht ein Beispiel mal. Die Chinesen haben ungefähr 3 Billionen US-Dollar an Devisenreserven. Das heißt, wenn sie in Streit mit den USA geraten und sagen, ich möchte meine US-Dollar verkaufen, würden sie sich selber schaden, weil sie im Endeffekt den US-Dollar-Wechselkurs unterdrücken würden. Also sind sie jetzt auf der Suche nach anderen Anlagealternativen, wo sie ihre bislang US-Dollar-Devisenreserven rein investieren können, um praktisch das breiter zu streuen, dieses Thema Diversifikation, was da ja auch angeht, was wir vorhin angesprochen haben. So, und da bietet sich zum Beispiel das Gold jetzt an, dass die Notenbanken als Käufer für Gold auftreten am Markt und dafür weniger US-Staatsanleihen kaufen.
Jetzt haben wir sehr viel über die Chancen von Gold und die Möglichkeiten, in Gold zu investieren gesprochen. Sprechen wir mal über die Risiken. Was gibt es denn an Risiken, wenn ich in Gold investiere?
Also das, was ich vorhin schon mal genannt hatte, ist ganz klar. Gold hat ja weder Erträge, also im Endeffekt habe ich ja nur mögliche Kursgewinne beim Gold. Ich habe weder eine Dividende noch irgendwelche anderen Ausschüttungen, die vom Gold ausgehen. Und das ist das, was viele Kritiker dem Gold eigentlich auch immer vorwerfen. Deswegen aus unserer Sicht auch, Gold ist für uns eine Beimischung. Also wir würden ja nie unseren Kunden raten, jetzt 100% ihres Vermögens in Gold zu investieren, sondern es ist immer ein Baustein im Endeffekt. Was man natürlich auch sagen muss, gerade wenn ich jetzt in physisches Gold investiere, habe ich ja auch noch das Thema der An- und Verkaufsspannen. Also das sind ja auch, im Endeffekt ist es ein Risiko, weil wenn ich jetzt Gold kaufe und selbst wenn es sich seitwärts entwickelt und ich jetzt irgendwann verkaufen muss, habe ich ja auch wieder einen Verlust in dem Sinne, dadurch, dass ich ja bei dem Kauf was gezahlt habe und beim Verkauf ja auch.
Du meinst so die typischen Kaufnebenkosten, also was der Händler bekommt dafür, dass er dir das Gold zur Verfügung stellt.
Mhm. Oder natürlich, ich sag mal, das ist ja auch neben dem physischen Gold, neben den Kosten, ist ja auch eine Frage der Liquidität. Ich kann ja nicht zum Bäcker gehen und mit einer Goldmünze, also wenn sie jetzt nicht gerade auch offizielles Euro-Währungsmittel ist, kann ich ja auch nicht zahlen. Also das ist ja, ich muss ja erstmal einen Käufer finden im Endeffekt, den ich auch mein Gold dann verkaufen kann oder meinen kleinen Goldbarren. Also das sind im Endeffekt so gewisse Opportunitätskosten, die ich da einfach auch noch mit berücksichtigen muss.
Kann Gold eigentlich überbewertet sein? Also du sagtest ja, es ist schwierig im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen so Indikatoren zu finden, woran man einen Kurs festmacht. Kann Gold dann überbewertet sein?
Also streng genommen eigentlich nicht, weil im Endeffekt bestimmt das Angebot und die Nachfrage bestimmen den Goldpreis. Ja, und wie du sagtest und wie ich vorhin schon mal gesagt hast, wir haben keine fundamentalen Wertanker, wie zu erwartende Zahlungsströme, an denen ich praktisch das festmachen kann. So gesehen fehlt der Bewertungsmaßstab. Die Angebotsseite ist aber vergleichsweise träge. Jährlich kommen ungefähr 1-2% zum Goldbestand, der schon da ist, immer nur dazu. Weil ich muss das Gold ja auch fördern und nicht jede Goldförderung ist im Endeffekt auch profitabel. Also so gesehen, aus unserer Sicht ist eigentlich eher die Nachfrageseite, man sagt ja immer Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, also eigentlich ist es eher die Nachfrage, die den Preis bestimmt. Um deine Frage im Endeffekt zu beantworten, überbewertet, eigentlich kann man es nicht sagen, sondern wenn die Nachfrage da ist, ist es ein Marktpreis.
Hm. Ja, klar, du kannst es ja nicht wie bei einer Aktie an irgendwelchen Fundamentaldaten vom Unternehmen festmachen, an Gewinnen oder Überschüssen oder was auch immer, sondern es ist halt je nachdem, wie viel nachgefragt wird. Aber interessant, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass die Angebotsmenge ja relativ starr ist, wenn die Fördermenge gerade mal 1-2% pro Jahr steigt dann an der Stelle. Kommen wir nochmal auf eine Sache zurück, was du eben auch schon sagtest, wie hoch denn überhaupt der Goldanteil im Portfolio sein soll. Du sagtest, 100% wäre definitiv zu viel. Wie hoch sollte er denn aus deiner Sicht bestenfalls sein?
Also aus unserer Sicht hängt das auch sehr stark von der Portfoliogröße erstmal ab. Also wenn ich jetzt anfange, Geld zu sparen, wäre Gold jetzt nicht der erste Baustein, den wir dazu nehmen würden. Also wir würden erstmal ganz klassisch Aktien oder Renten anfangen, ein Portfolio aufzubauen. So ab einer gewissen Größe, ist jetzt schwer zu sagen, ob das 50, 100.000 oder vielleicht auch mehr sind, aber ich glaube 100.000 wäre eine ganz gute Kenngröße einfach mal. Fängt es auch an, aus unserer Sicht sinnvoll zu sein, dass man Gold mit dabei mischt. Wir haben jetzt in der Vermögensverwaltung einen Anteil von 5% und ich glaube, das ist auch so ein realistischer Wert, der für ein Portfolio ab einer gewissen Größe dann als guter Baustein anzuerkennen ist.
Zweiter Punkt, was du auch eben gerade gesagt hast, wo ich auch gerne nochmal anknüpfen würde, ist die Art und Weise, wie ich denn überhaupt in Gold investiere. Also klar, ich kann mir einen Goldbarren beim Goldhändler kaufen und den irgendwo ins Schließfach packen mit den entsprechenden Kosten, die du auch genannt hast, also sei es den Transaktionskosten, sei es den Lagerkosten und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch Wertpapiere auf Gold. Also dann habe ich in dem Moment zwar kein physisches Gold in der Hand, aber habe eben quasi einen Anspruch auf Gold durch diese Wertpapiere. Was macht aus deiner Sicht mehr Sinn?
Wie du sagst, es gibt physisches Gold oder im Endeffekt bei uns heißen sie ETCs, Gold-ETCs, das sind Exchange-Traded Commodities. Eigentlich ist es eine Anleihe, aber auf Gold. Du hast einen Anspruch auf Gold im Endeffekt.
Ist das das Pendant zu ETFs?
Genau, das ist kein Pendant, aber im Endeffekt sowas ähnliches wie ein ETF, weil die ETFs auf Gold nicht in Deutschland nicht zugelassen sind. ETFs darfst du nur in Deutschland haben, wenn es auf mehr als eine Sache sich bezieht. Und wenn du nur auf Gold was hast, brauchst du halt ein anderes Vehikel, das sind die ETCs. Aber sie bieten im Endeffekt einen guten Zugang. Ob es die bessere Lösung ist, ein ETC oder ETF zu haben, ist, glaube ich, im Endeffekt ist immer auch egal. Beim physischen Gold habe ich natürlich erstmal was in der Hand als Anlegner. Ja, ich kann den Goldbarren mitnehmen und kann ihn auch theoretisch, wenn ich umziehe, auch ganz normal mitnehmen. Beim ETC habe ich natürlich gewisse Fragestellungen. Ja, es gibt Produkte, wo ich einen Anspruch auf physische Auslieferungen habe. So, das passiert aber meistens erst ab einer gewissen Investitionssumme. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe 100 Euro investiert und ich möchte die 100 Euro mir jetzt in Gold physisch ausliefern lassen. dann würden allein schon die Kosten, die dadurch entstehen, viel zu groß sein. Und bei dem Goldpreis, wenn ich jetzt 100 Euro investiere und selbst einen Goldpreis von 3000 pro Feinunze annehme, habe ich ja nur ein 30stel der Unze. Das heißt, ich würde gefühlt ein Gramm ausgeliefert bekommen, was für in der Realität eigentlich gar nicht möglich ist. Also so gesehen, es gibt für beides im Endeffekt Pro oder Kontras. Beim physischen Gold muss ich im Endeffekt ja auch immer gucken, wo lagere ich das als Anleger. Entweder brauche ich ein Schließfach bei einer Bank oder ich brauche zu Hause einen Safe, einen Tresor im Endeffekt, weil das natürlich auch ja irgendwo sicher verwahrt werden sein sollte. Das Problem habe ich beim ETC nicht. Dafür habe ich da vielleicht dann halt das Thema mit der Auslieferung. Und wenn ich wirklich in der Phase komme, dass ich gern Gold physisch hätte, bin ich beim ETC vielleicht dann nicht ganz so gut aufgestellt.
In der Vermögensverwaltung, wenn du sagst, der Anteil ist 5%, das muss ja schon ein Wertpapier sein, weil ich glaube, ihr habt nirgendwo hier im Keller Goldbarren liegen. Wie kommt ihr auf vernünftige Produkte, also Wertpapiere auf Gold?
Wir haben Kollegen, die sich nur damit beschäftigen, im Endeffekt die geeigneten Produkte auszusuchen. Und ich glaube, die haben extrem viel Erfahrung. Wir sprechen natürlich auch mit den Produktanbietern dann. Und das sind dann halt an gewissen Kriterien, wo wir uns einfach orientieren, dass wir dann theoretisch auch die physische Auslieferung hätten und ein vernünftiges Produkt zu vernünftigen Konditionen dann auch unseren Kunden anbieten können.
Und wenn ich jetzt als Kunde es trotzdem selber machen möchte, wie mache ich es dann?
Man kann die Produkte auch so kaufen. Ist ja über den Markt, ist ja kein Problem. Oder ich kann halt auch in physisches Gold investieren.
Wenn ich aber nun doch nicht über eure Vermögensverwaltung in Gold investieren möchte, sondern es selber machen möchte, wie mache ich es dann?
Ach so, ja, ich sag mal, man kann bei uns zum Beispiel auf die Internetseite gehen und wir haben dort verschiedene Produkte, auch verschiedene Edelmetalle, die wir unseren Kunden bereitstellen und da gehört halt Gold auch mit dazu. Und da kann der Kunde sich dann Produkte auf Gold aussuchen. Kann sogar Investment-Sparpläne darauf abschließen.
Wenn ich in Aktien oder Anleihen investiere, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, das regelmäßig über sogenannte Sparpläne zu tun. Das heißt, ich packe einmal im Monat einen gewissen Geldbetrag in beispielsweise einen Aktienfonds und so baut sich nach und nach halt ein entsprechendes Vermögen auf. Gibt es solche Sparpläne auch auf Goldinvestments?
Ja, gibt es. Die bestehenden Produkte zum Beispiel, die wir auf der Internetseite auch anbieten, da kann man auch Sparpläne drauf machen. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob alle sparplanfähig sind, die dort aufgelistet werden, aber es sind welche auf jeden Fall, die auch sparplanfähig sind. Und so gesehen kann der Kunde dann mit einem gewissen Betrag dann monatlich auch darauf einsparen, ja.
Wenn jetzt ein Kunde zu dir käme und sagen würde, Gold grundsätzlich ganz spannende Sache, aber jetzt, wenn ich mir den Goldkurs in den vergangenen Monaten angucke, dann ist er auch deutlich zurückgegangen. Das heißt, es sind gewisse Schwankungen da, da fühle ich mich unsicher. Was würdest du ihm antworten?
Für uns ist, oder gerade für mich ist Gold ein Langfristinvestment. Also ich würde mich jetzt von solchen kurzfristigen Kursrücksetzern überhaupt nicht irritieren lassen. Und ich glaube, selbst wenn man sich den Goldpreis mal anguckt, wenn man im letzten Jahr gekauft hätte, dann wäre man vermutlich heute auch immer noch im Plus. Klar, wenn ich jetzt im Februar, Ende Februar diesen Jahres gekauft habe, auf den Höchstständen, ja, dann habe ich natürlich erstmal gewisse Verluste jetzt erlitten. Aber wenn ich das Gold nicht verkaufe, muss ich sie ja auch nicht realisieren. Also so gesehen, ich würde jedem raten, drin zu bleiben und auf weiter steigende Goldpreise zu setzen.
Hast du nicht selber Gold?
Ja, sogar in zwei Formen. Einmal über die APO-Bank Vermögensverwaltung, die ja auch in Gold investiert ist. Und ich habe auch physisches Gold, was sicher im Tresor der APO-Bank verwahrt ist. Also in meinem Schließfach, nicht im Tresor.
Spannend. Klaus, ich danke dir für deine Einschätzung zum Thema Geld und zur Anlage. Klaus, es gibt immer eine Frage, die ich jedem Gast in diesem Podcast stelle. Insofern musst du sie auch beantworten. Und zwar, was ist das beste Investment gewesen, das du im letzten Monat getätigt hast?
Das Investment hat weniger mit Geldanlage jetzt zu tun, sondern eher mit Zeitgewinn für uns. Unsere Tochter, die jetzt 15 ist, hat ein Topolino bekommen. Das sind diese kleinen Autos, die 45 km/h fahren dürfen. Und da wir bislang sehr viel Fahrservice für unsere Tochter machen durften, weil sie sowohl zur Schule als auch zum Sportverein immer so 6-7 Kilometer eine Strecke fahren muss, was mit dem Fahrrad manchmal ein bisschen weit ist und je nach Wetter natürlich auch nicht so angenehm ist, werden meine Frau und ich jetzt ganz, ganz viel Zeit gewinnen. Und so gesehen haben wir Geld investiert, was uns das Leben ein bisschen leichter macht.
Bist du auch schon mit dem Ding gefahren?
Nein, ich bin noch nicht damit gefahren, aber ich werde bestimmt jetzt demnächst auch mal machen, ja.
Ich sehe schon bildlich, wie du durch Düsseldorf in diesem kleinen Teil fährst und freue mich bei dem Anblick oder bei der Vorstellung des Anblicks. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt auch eine ganze Menge mitgenommen aus diesem Podcast, habt ein bisschen was zum Thema Gold gelernt und ja, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn ihr Anregungen, Meinungen, Kritik, whatever habt, schreibt es gerne in die Kommentare beziehungsweise schreibt eine E-Mail an podcast@apobank.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Und vielen Dank für die Einladung, Christoph.
Sehr gerne.